Ja, vielen Dank euch für dieses fetzige Vorspiel. Ich atme auf in deiner Gegenwart. Das ist ja ein kleiner Satz daraus aus diesem Lied. Und das wünsche ich uns allen heute Morgen, dass wir hier sein können, dass wir an den Bildschirmen, die ihr da zuguckt, das genauso erlebt, dass wir so wirklich aufatmen können, einatmen, ausatmen, aufatmen in Gottes Gegenwart. Und so begrüße ich euch sehr herzlich zu diesem Gottesdienst heute Morgen. Das ist schon der vierte Sonntag in der Passionszeit. Heute Morgen habe ich zu Volker gesagt, bis Ostern sind doch noch 4 Wochen. Und er sagt, drei. Also, es ist schon der vierte Sonntag und wir haben nur noch 3 Wochen bis Ostern. Und dieser Sonntag hat den Namen Laetare. Das heißt, freut euch mit Jerusalem. Und ich habe tatsächlich vorhin erst festgestellt, dass dieser Vers kurz vor dem Vers steht, den ich euch jetzt vorlesen möchte. Und da seht ihr schon den Anfang. Das sind nämlich Verse, die uns schon ein bisschen einstimmen auf das Thema des Gottesdienstes heute und die ich einfach an den Anfang dieses Gottesdienstes stellen möchte. Denn so spricht der Herr, ich werde Jerusalem Frieden geben, der sich ausbreitet wie ein Fluss. Der Reichtum der Völker fließt der Stadt zu wie ein rauschender Bach. Auch ihr werdet ihn genießen. Wie ein Kind werdet ihr auf der Hüfte getragen und auf den Knien geschaukelt. Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. In Jerusalem werdet ihr Trost finden. Wenn ihr das erlebt, werdet ihr euch von ganzem Herzen freuen. Ihr werdet aufblühen wie frisches Gras. Vielleicht ist euch schon das Wort oder ein Wort aufgefallen, was mehrfach in diesem Text vorkommt. Das ist nämlich das Wort Trösten und Trost. Und das ist unser Thema heute, das Thema dieses Gottesdienstes, Trost und Trösten. Und unser Pastor Lukas Haug wird dazu die Predigt halten. Wir wollen heute aber auch singen und feiern, Abendmahl feiern. Und wir wollen natürlich auch beten. Und zum jetzt Anfangsgebet lade ich euch herzlich ein, aufzustehen. Und ich spreche das für uns. Danke, guter Gott, dass du da bist. Danke, dass du uns diesen Tag und diese besondere Zeit jetzt hier schenkst. Danke, dass du sprechen möchtest zu uns, dass du Beziehung willst zu uns und dass du uns heute Morgen deinen Trost, deine Liebe, deine Güte, deine Gnade schenken möchtest. Und wir freuen uns darüber und wir sind gespannt darauf, wie du uns begegnest. Und was jede einzelne Person hier heute Morgen, hier vor Ort, aber auch an den Bildschirmen bekommt von dir. Du bist ein großer Gott, ein liebevoller Gott. Und das ist einfach wunderbar. Und so bitten wir dich, dass du dich wirklich uns zeigst, dass wir dich erleben und dass wir ja ermutigt, gestärkt und getröstet auch wieder nach Hause gehen können. Danke einfach für alles, was du jetzt für uns bereithältst. Amen. Wir singen ein gemeinsames Lied, das heißt Lobe den Herrn, meine Seele, und ich lade euch ein, in dieses Lob mit einzustimmen und euch damit auch in diesen Gottesdienst einzustimmen.
Genau, und wir möchten euch dazu einladen, weil das ja ein wirkliches Gemeindelied ist, euch einmal hinzustellen, da kann man viel besser singen auch gleich. Für alle, die es nicht wissen, es ist auch ein Kanon, dieses Lied. Wir werden den Refrain jetzt zweimal durchsingen, damit alle ihn schon mal gehört haben. Und dann gleich werden der Jan und ich ein bisschen darüber rücken und mit euch den Anfang machen, den Refrain. Und dann nach der Hälfte startet ihr mit dem Kanonischen. Da singt ihr mit David und Anouk. Guckt einfach auf das, was sie singen. Genau. Und jetzt singen wir aber erstmal alle gemeinsam, damit wir das Lied auch wirklich gut können.
Lobe den Herr, meine Seele, und seinen heiligen Namen. Was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele, lobe, lobe den Herrn. Lobe den Herrn, meine Seele, lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele, lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen. Was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. Lobe den Herrn, meine Seele,
Ja, also ich fand, das war schon ziemlich, ziemlich cool, aber ich glaube, das kriegen wir mindestens doppelt so cool hin. Oh, ja. Wir sind hier vorne ja 4 Personen, wir haben es jetzt gerade in 2 Gruppen gesungen. Ich bin der Überzeugung, wir schaffen das auch in 4. Das wird ein bisschen anspruchsvoller, aber wir sind ja alle Profis, deswegen wird es super. Wir teilen jetzt hier die Kirche in 4 Gruppen auf. Der Jan nimmt da drüben eine Gruppe, die ungefähr die Hälfte von der Hälfte, die da drüben ist. Hanna nimmt die andere Hälfte, ich nehme hier diesen Teil der Kirche und die Anouk nimmt den allerletzten Teil hier, also nicht das allerletzte, sondern den allerletzten Teil. Genau. Jan fängt an, dann kommt Hanna, dann ich und dann Anouk und genau, wir probieren es einfach mal. Wenn es ganz schlimm ist, brechen wir einfach ab. Aber ich glaube, das wird.
Wir schaffen das.
Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. Lobe den Herrn, meine Seele, den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele, lobe dir Gutes getan, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. was meine Seele den Herrn. Lobe den heiligen Namen. Lobe die gute Gnade den Herrn. Lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, lobe den Herrn. Lobe den Herrn, meine Seele.
Und am Ende ist es ganz egal, was ich singe, es passt alles. Vielen Dank. Ich habe ein paar Infos für euch. Und die erste Info bezieht sich auf die Kollekte heute. Das ist nämlich heute eine besondere. Wir haben einmal im Vierteljahr einen Sonderspendentag vom Bund Freier Evangelischer Gemeinden, zu dem wir gehören. Und das ist jetzt der erste Spendentag in diesem Jahr. Und wir spenden heute für den Pastor, den seht ihr dort, ich vermute mit seiner Frau, das stand in der Erklärung nicht dabei, aber das ist der Pastor Matthias Graf und der hat in Offenburg eine FEG gegründet und seit 2025 ist diese Gemeinde auch erst, also seit letztem Jahr erst, Mitglied im Bund Freier Evangelischer Gemeinden, also die sind noch ziemlich am Start, die feiern Gottesdienste in einem Restaurant und haben viele Menschen, die da wohl gerne hinkommen. Die nennen sich Tiny Church. Tiny House kennt ihr ja, ne? Aber sie nennen sich Tiny Church. Dachte ich, ist ja irgendwie nett. Und ihr Anliegen ist es, wir als Gemeinde, wir gehen raus in die Stadt und raus zu den Menschen. Und das Projekt eben heißt auch Spenden, damit mehr lebendige Gemeinden entstehen. Und die Kollekte heute, wie gesagt, dürft ihr gerne, wenn ihr könnt, ein bisschen mehr geben für diese Gemeindearbeit, die so frisch ist noch. Wer sagt, oh, das wusste ich jetzt nicht, ich habe heute gar nichts dabei, kann auch gerne über die Homepage Bund Freier Evangelischer Gemeinden da hinkommen und dann auf einem anderen Weg etwas überweisen. Also, das läuft jetzt parallel zu meinen weiteren Infos. Meine zweite Info bezieht sich auf in 3 Wochen, dann ist ja Ostern, das wisst ihr jetzt alle. Und Ostern wird ein Frühstück hier wieder stattfinden. Hier in dem Gemeindesaal stehen dann wieder viele Tische, liebevoll dekoriert und vorbereitet. Und ihr seid alle herzlich dazu eingeladen, am 5. April gemeinsam mit der Familie, mit Freunden, mit Bekannten, wen ihr auch mitbringen möchtet, hier zu frühstücken und Gottesdienst zu feiern, also ein Familiengottesdienst. Es gibt allerdings einen Wunsch von Esther Drastik, die das Ganze organisiert, dass ihr, wenn möglich, euch vorher bei ihr anmeldet, damit sie weiß, wie viele Brötchen sie kauft und wie viele Eier gefärbt werden und so weiter. Also die E-Mail von Esther, ich hoffe, dass man die sehen kann noch, steht da. Und ansonsten könnt ihr die Esther auch persönlich ansprechen heute nach dem Gottesdienst. Esther, du kannst einmal winken. Danke. Eine nächste Info betrifft das Café Zukunft. Das hat am nächsten Donnerstag wieder ein Treffen. Dort treffen sich die älteren Menschen dieser Gemeinde und die Leute, die nachmittags Zeit haben. Diesmal hat das ein besonderes Thema und eine besondere Referentin. Es geht nämlich um die Vorsorgevollmacht und was das überhaupt ist. Und die Referentin Carola Urban kommt vom Seniorenbüro aus Hörde. Also wen das interessiert und wer kann, ist herzlich eingeladen. Am 19. März ab 14.30 Uhr kann man kommen, ab 15 Uhr geht's los. Und Lukas macht noch eine Ansage zu den Fastenpredigten.
Genau, letzte Woche war eine ökumenische Passionsandacht mit Fastenpredigt hier bei uns. Es waren viele Leute da, über 50 Stück. Genau, am Mittwoch geht es weiter. Wo es weitergeht und in welcher Kirche, ökumenische Fastenpredigten, könnt ihr draußen an den Türen sehen. Da hängen diese Plakate. Ihr seid herzlich eingeladen, wenn ihr mal andere Kirchen und Gemeinden in Dortmund kennenlernen wollt.
Dankeschön. Jetzt habt ihr euch vielleicht gewundert, was das heute für eine komische Deko da ist. Habt ihr die erkannt? Ein Pflaster, genau. Ich fand's mega cool. Das Deko-Team ist sehr kreativ und hat ein mega Pflaster gestaltet. Und ich habe hier ein ganz kleines mitgebracht. das ist ein Pflaster mit kleinen Bärchen drauf und irgendwie sowas. Und seit ich Enkelkinder habe, also die letzten paar Jahre, muss ich immer bunte Kinderpflaster haben. Und zwar deshalb, weil es passiert so schnell, dass man beim Schnibbeln helfen will, wenn wir was kochen. Und dann ist es doch in Finger geschnitten und das Blut ist so furchtbar zu sehen. Da muss man ganz schnell sauber machen und ein buntes Pflaster drüber kleben, damit das Kind schnell getröstet ist. Oder das Kind fällt hin und irgendwas, Knie ist kaputt oder so. Also, bunte Pflaster sind in unserem Haushalt seitdem immer vorhanden und für die Kinder da. Das ist genau ein Zeichen dafür. Und dann haben wir hier noch so wunderschöne Kuscheltiere, die zur Verfügung gestellt wurden. Und ich finde, wenn das nicht nach Trost aussieht, dann weiß ich auch nicht. Das macht mein Herz so richtig warm. Das brauchen wir manchmal. Und ich habe hier noch etwas mitgebracht. Das ist eine Trauerkarte, aufrichtige Anteilnahme. Und ihr kennt vielleicht solche Situationen auch. Ihr bekommt irgendwie mit, es ist jemand gestorben, den ihr kanntet, oder ihr kennt die Leute, die jemanden verloren haben, und dann sitzt man da zu Hause und denkt, boah, ich möchte gerne so eine Karte schreiben, aber das fällt mir so schwer, Worte zu finden, die trösten und die vielleicht auch passen, und dann sitze ich da und ja, dann schreibe ich vielleicht nur, ich bin betroffen, wir sind betroffen und überlegen einfach irgendwie so. Also auch so eine Situation, wo Trost sehr nötig ist und wo es uns oft schwer fällt zu trösten. Mit so einem Pflaster ist das viel leichter und schneller. Und dann möchte ich euch als Drittes noch von einer Situation erzählen, die ich auch nur erzählt bekommen habe, aber die mich sehr gefreut hat. Wie vielleicht die Mittwochsnachrichten lesen, wissen, gibt es immer wieder einmal im Monat ein Gebet vom Gebetshaus Dortmund in der Christuskirche. Und meistens hat das den Schwerpunkt Gebet für Israel und alles, was da drumherum passiert. Und Mittwoch vor einer Woche war das so, dass das Team, das das Gebet vorbereitet hat, sich überlegt hat, wir wollen mal auch besonders für den Iran beten. Und in der Christuskirche oder zur Christuskirche gehört auch eine iranische Gemeinde, also iranische Christen. Und sie haben diese Menschen eingeladen mit zu dem gemeinsamen Gebet. Und ich habe dann hinterher gehört, dass das ein sehr gutes gemeinsames Gebet war. Die Deutschen haben auf Deutsch gebetet, die Iraner auf Farsi. Und dass sehr viele Tränen geflossen sind während dieser gemeinsamen Zeit und dass die iranischen Geschwister hinterher gesagt haben, es war so tröstlich für uns, dass wir gemeinsam beten konnten, dass ihr so Anteil nehmt an dem, was uns betrifft. Und auch in unserer Gemeinde sind Menschen aus dem Iran und ich denke, das ist wichtig, dass wir da auch zuhören. Viele haben Beziehungen noch, haben noch vielleicht Verwandte oder bekannte Freunde im Iran, dass wir einfach auch da gucken, kann ich trösten? Was kann ich tun zum Trost? Das sind jetzt auch ein paar Fragen, ein paar Stichworte, ein paar unterschiedliche Situationen, die ihr jetzt von mir vorgestellt bekommen habt. Und wir werden jetzt einfach hören, was Lukas Haug in der Predigt vorbereitet hat und was er uns zum Trost und Trösten sagt und was wir selber uns ja für uns davon mitnehmen können, aber vielleicht auch für andere.
Ich beginne mit einem Zitat von Georg Simmel. Das war ein deutscher Philosoph und Soziologe im letzten Jahrhundert, der sich immer wieder die Frage gestellt hat, was macht den Menschen eigentlich aus? Und was macht den Menschen zum Menschen? Und da hat er auch was, wie ich finde, sehr Spannendes über den Trost geschrieben. Der Begriff des Trostes hat eine viel weitergehende, tiefere Bedeutung, als man ihm bewusst zuzuschreiben pflegt. Der Mensch ist ein trostsuchendes Wesen. Trost ist etwas anderes als Hilfe. Diese sucht das Tier. Aber der Trost ist das merkwürdige Erlebnis, das zwar das Leid bestehen lässt, aber sozusagen das Leiden am Leiden aufhebt. Der Mensch ist ein trostsuchendes Wesen. Trost suchen wir als Menschen schon bevor wir sprechen können. Schon als kleine Kinder, schon als Säugling sucht man Trost bei seinen Eltern. Trost sucht man, wenn man gerade hingefallen ist und sich das Knie aufgeschlagen hat. Trost sucht man in ganz vielen Situationen, wenn man eine 6 in Mathe hatte, wenn man das erste Mal unglücklich verliebt ist, wenn das Haustier gestorben ist, wenn man seine Ausbildung abgebrochen hat. Ich suche Trost, wenn ich krank bin. Und ich suche auch Trost, wenn ich erfahre, dass geliebte Menschen in meinem Umfeld krank werden. Trost sucht man bei der Scheidung der Eltern. Und Trost brauche ich, wenn ich jemanden verloren habe. Auch wenn es noch so erwartbar war, dass Oma bald stirbt. Und Trost fände ich gerne, wenn ich trostlos bin, wenn ich untröstlich bin, wenn das Leben manchmal sinnlos scheint, wenn es keinen Grund gibt, heute aufzustehen, wenn der Tag, die ganze Woche, vielleicht sogar der ganze Monat und das ganze Jahr eine einzige Enttäuschung sind. Trost, das haben wir gerade gehört, suchen Menschen angesichts von Krieg und Gewalt, angesichts von Verfolgung und Gefangenschaft. Was sucht man da eigentlich, wenn man Trost sucht? Was meint man damit, wenn man rückblickend sagt, das hat mich getröstet? Im Neuen Testament wird häufiger vom Trost und vom Trösten gesprochen und da steht meistens ein griechisches Wort, das heißt Parakalein. Und das heißt wörtlich übersetzt, das finde ich ganz spannend, so viel wie jemanden herbeirufen, jemanden an seine Seite rufen. Und es hat unterschiedliche Bedeutungen, dieses Wort. An manchen Stellen in der Bibel kann es bitten heißen, an manchen Stellen kann es ermahnen heißen, aber an ganz vielen Stellen heißt es trösten. Und das ist deswegen so, weil dieses Wort Parakalein, das ist die griechische Übersetzung des hebräischen Wortes für trösten. Das hebräische Wort für trösten heißt Naham. Das kennt ihr vielleicht aus dem Namen Nehemia. Da steckt das drin. Das heißt, der Herr tröstet. Da kennt man das vielleicht, ja. Und dieses Wort trösten, das wird uns gleich im heutigen Bibeltext ganz häufig begegnen. Deswegen diese kurzen Gedanken. Und was man mitdenken kann, wenn man jetzt gleich die ganze Zeit dieses Wort trösten und Trost hört. In der Bibel findet sich kein Wort für Seelsorge. Also kein Wort, das gleichbedeutend ist mit dem heutigen Wort von Seelsorge. Aber wenn in der Bibel es ein Wort gibt, das Seelsorge beschreibt, dass dasjenige beschreibt, was wir heute unter Seelsorge verstehen, dann ist es dieses Wort Parakalein, dieses Wort für Trösten. Der Apostel Paulus eröffnet den 2. Korintherbrief mit folgenden Sätzen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Werden wir aber bedrängt, so geschieht es euch zum Trost und Heil. Werden wir getröstet, so geschieht es euch zum Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil. Das war eine ganze Menge Trost und Trösten. Besonders wichtig finde ich die allererste Wendung. Paulus fängt an und spricht, gelobt sei Gott, der Gott allen Trostes. Für Paulus ist Trost und Trösten zuerst eine Sache Gottes. Gott ist ein Gott, der die Menschen tröstet. Damit fängt hier alles an. Und davon kann man in der ganzen Bibel sehr viel lesen, besonders im Buch Jesaja und im Buch der Psalmen. Paulus spricht hier aber nicht über was er selber nicht kennt, sondern er spricht hier von einer eigenen Erfahrung. Paulus hat den Trost Gottes erfahren. Und zwar wo und wie, das verrät uns die zweite Aussage. Paulus schreibt, gelobt sei Gott, der Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Paulus hat den Trost Gottes erfahren. In Bedrängnis, was könnte Bedrängnis sein? Bedrängnis, das sind so Situationen, wo man nicht mehr weiter weiß. Das sind Situationen, wo man echt am Ende ist. Das hat Paulus erlebt, sogar mit Bedrohung von außen. Paulus hat Todesgefahr erlebt. Er hat gedacht, es ist zu Ende. Wenige Verse weiter schreibt er, ich war völlig verzweifelt. Ja, völlig am Ende. Ich wusste nicht mehr weiter. Ich habe gedacht, jetzt ist vorbei. Genau in solchen Situationen steckte Paulus und in solchen Situationen hat er erlebt, wie Gott eingreift und ihn rettet und ihn herausreißt. Für Paulus gehört der Trost Gottes und das rettende Handeln Gottes ganz nah zusammen. Gott tröstet und Gott rettet. Und daher verbindet Paulus den Trost Gottes auch mit dem Leiden und Sterben Jesu Christi und seiner Auferstehung. Ja, für Paulus ist der Gedanke, so wie Gott der Vater Jesus Christus nicht im Tod gelassen hat, sondern auferweckt hat, so habe ich Paulus erfahren, dass Gott mich nicht in der größten Todesgefahr und Verzweiflung hat umkommen lassen, sondern mich draus errettet hat. Wer wünscht sich das nicht, so eine Erfahrung? Den rettenden Trost Gottes. Aber halten wir noch mal kurz inne. Der Erfahrung des rettenden Trostes geht etwas voraus. Bedrängnis, Leid, Schmerz, Verzweiflung und sogar die Angst vor dem Tod. Paulus formuliert, wie ich finde, eine gravierende, eine schon auch herausfordernde Schlussfolgerung. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Für Paulus gehört beides zusammen, die Bedrängnis und der Trost, das Leid und die Errettung aus dem Leid. Und beides, Bedrängnis und Trost, beides verbinden diesen Paulus mit Jesus Christus. Das ist seine Erfahrung. Das macht seinen apostolischen Dienst aus, dass er auch im Leiden verbunden ist mit Christus. Zum Leben als Christ, das ist für Paulus klar, gehören Situationen, in denen man richtig verzweifelt ist, aus denen es keinen Ausweg gibt, mit denen man nicht alleine fertig wird. Zum Leben als Christ und zum Leben als Christin gehören Situationen, in denen man den Trost Gottes bedarf. Und damit kommen wir zum schwierigen Teil in dieser Predigt. Denn eins ist ja klar. Ich bin nicht Gott. Und dieser Trost Gottes, von dem hier die Rede ist, den kann ich erstmal niemandem geben. Es hat ja kein Mensch Jesus Christus aus den Toten auferweckt, sondern Gott selbst. Diese Art von Trost, die habe ich nicht einfach dabei, die kann ich nicht einfach machen. Und wie ist das, wenn wir gehört haben, Gott ist der Gott allen Trostes? Wie können wir jemanden trösten? Und was würde das eigentlich heißen, wenn man jemanden tröstet? Und überhaupt das mit dem Trost und dem Trösten ist auch so eine Sache. Es gibt ja nicht nur das Trösten in unserem Leben, sondern es gibt auch das Vertrösten. Ich weiß nicht, ob euch jetzt spontan so richtig tröstende Sätze einfallen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ihr alle vertröstende Sätze kennt. Die Zeit heilt alle Wunden. Außer die, an denen Leute verbluten. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber immerhin stirbt sie. Und wo sich eine Tür schließt, da öffnet sich eine neue. Vielleicht halt nicht für dich. Alles hat einen Sinn, alles hat ein Ende. Oder anders gesagt, wart halt einfach ab. Die bis heute vielleicht schwierigste Anfrage an den christlichen Glauben lautet, ist dieser Glaube eigentlich selber etwas anderes als eine große Vertröstung? Oder wie es Karl Marx gesagt hätte, Religion ist das Opium des Volkes. Der Glaube an Gott ein Betäubungsmittel für den Schmerz, für das Leid und das Unglück dieser Welt. Vertröstung statt Trost. Das gibt es auch und das gibt es gerade im Namen Gottes. Und spannenderweise beklagt sich sogar in der Bibel jemand darüber. Und zwar ein gewisser Hiob. Der beklagt sich über solche Vertröstungen im Namen Gottes. Hiob, der hat selber schreckliches Leid erlebt und der hat furchtbar angefangen zu klagen. Ganz furchtbar. Der verflucht den Tag seiner Geburt. Der wünscht sich, tot zu sein. Der klagt Gott selbst an, weil er nicht versteht, warum er so sinnlos und so furchtbar leiden muss. Und es sind seine Freunde, Hiobs Freunde, die zu ihm gekommen sind, die, nachdem sie erstmal mit ihm geschwiegen haben, was erstmal eine gute Sache war, angefangen haben, ihn mit frommen und gottesfürchtigen Reden zu antworten. Die angefangen haben, fromme und gottesfürchtige Reden an ihn zu richten. Die versucht haben, sein Leid zu erklären. Und das geht so eine Weile hin und her und irgendwann platzt Hiob dann aber auch wirklich der Kragen. Und er sagt zu seinen Freunden, dergleichen habe ich oft gehört, ihr seid allesamt leidige Tröster. Haben die geistreichen Worte ein Ende? Oder was reizt dich zur Antwort? Auch ich könnte reden wie ihr. Befände sich nur eure Seele an meiner Stelle, da wollte ich Worte gegen euch zusammenreimen und den Kopf schütteln über euch. Ich wollte euch mit meinem Mund stärken und mit dem Trost meiner Lippen euren Schmerz lindern. Oder mal nicht so poetisch gesagt, ihr seid schlechte Tröster, meine Freunde, weil was ihr mir erzählt, das kann ich mir auch erzählen. Das kann ich mir auch erzählen, wenn ich an eurer Stelle wäre. Wenn es mir gut gehen würde, Und wenn ihr an meiner Stelle wärt, wenn es euch dreckig gehen würde. Das sagt Hiob seinen Freunden, die ihn gerade mit vermeintlichen Trost begegnet sind, die versucht haben, ihn zu trösten, die mit Reden, die auf Gott verweisen, auf seine Gerechtigkeit, auf seine Größe, seine unbekannten Wege und Pläne. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du diese Erfahrung im Leben mal gemacht hast, dass man ziemlich Schlimmes erlebt, dass man ziemlich sinnlos leidet und alles, was man bekommt, sind fromme Sätze oder Durchhalteparolen oder Erklärungen. Ich muss sagen, ich habe oft solche Sätze gehört, auch in den schlimmsten Momenten. Aber getröstet haben die mich nie. Warum sind solche frommen Sätze, warum sind so viele Durchhalteparolen und Erklärungen häufig kein Trost? Vielleicht nicht mal die Motivationssprüche, die man sich selber sagt. Das ist deswegen der Fall, weil sie das Unglück, die Trauer, den Schmerz überdecken wollen, weil sie darüber hinwegtrösten wollen. Wegerklären wollen, weil sie es betäuben wollen. Aber Betäubung ist kein Trost, so wie Opium kein Trost ist. Das hilft vielleicht mal kurz gegen den Schmerz. Es kommt aber wieder. Das ist so, wie wenn man ein Kind, das sich die Beine aufgeschlagen hat, wenn man das versuchen würde, damit zu trösten, dass man ihm möglichst schnell ein möglichst starkes Schmerzmittel gibt. Oder wie ich gehört habe diese Woche, was eine andere Person erzählt hat, sie hat noch erfahren, dass Kinder immer, wenn sie sich verletzt haben, vor allem ein Stück Süßigkeit bekommen haben, dass sie sozusagen Ruhe geben. Das ist kein Trost. Das ist Vertröstung. Aber warum eigentlich diese Vertröstung? Vielleicht kennst du auch das andere. Da erzählt dir jemand furchtbare Dinge. Er erzählt von seinem schrecklichen Leben. Er erzählt von dem Leid und den Ungerechtigkeit, die er erlebt hat. Und während er es erzählt, fängt es so an, im Kopf zu rattern. Und man ist so hektisch auf der Suche. Ich brauche jetzt eine gute Antwort. Was könnte man denn jetzt Schlaues drauf sagen? Was wäre denn vielleicht motivierend, tröstend in dieser Situation? Vielleicht sogar ein tröstendes Bibelwort. Warum geht das? Warum ist das so? Warum rattert es häufig so in einem, wenn man das Leid des anderen hört? Und warum kommt man so oft auf diese Motivationssprüche, auf so Erklärungen, fromme Sätze zurück? Ich glaube, das ist deswegen der Fall, weil man es eigentlich nicht ertragen kann. Weil man es manchmal nicht ertragen kann, den anderen zu hören. Weil man es nicht ertragen kann, das Leid und das Unglück des anderen, weil man manchmal den anderen nicht ertragen kann. Und zwar deswegen, weil seine auswegslose Situation, wenn ich sie an mich heranlasse, mich selber in eine auswegslose Situation bringen würde. Und vielleicht kennt ihr sogar das Folgende. Könnt mal drüber nachdenken. Manchmal erzählen einem Menschen gerade deswegen von ihrem Leid und ihrem Unglück, weil sie darauf zu warten scheinen, dass man es erklärt. Dass man einen frommen Satz sagt, dass man eine Antwort gibt, die irgendwie alles glatt bügelt. So dass man wirklich dazu hingerissen ist, auch so eine Antwort, so einen frommen Satz zu sagen. So wie ein Kind, das immer zur Vertröstung eine Süßigkeit bekommen hat, beim 100. Mal auch nur noch die Süßigkeit verlangt, weil es davon ausgeht, dass es sonst nichts anderes bekommt. Man kann sich fragen, und man soll sich meines Erachtens fragen, ob es in jedem Fall richtig ist, dem anderen eine solche Antwort zu geben. Und es ist sogar manchmal so, dass man sich selbst mit vielerlei Motivationen und Erklärungen trösten will und tröstet. Und auch hier kann man sich manchmal fragen, ob das in jedem Fall ein guter Umgang mit sich selbst ist und ob man mit sich selbst die eigenen Fragen und die eigene Trostlosigkeit damit ernst nimmt. Worin könnte echter Trost bestehen? Worin könnte echter Trost bestehen? Der Apostel Paulus spricht vom Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unser Bedrängnis, damit wir auch trösten können, andere, die auch im Bedrängnis sind, und zwar mit genau dem Trost, mit dem wir getröstet wurden. Der Trost, mit dem wir andere trösten können, ist der Trost, mit dem wir selber getröstet werden. Wenn ich einen anderen trösten will, muss ich selber jemand sein, der in seinem Leben Trost bedarf. Wenn ich aber selber jemand bin, der getröstet werden muss, dann bin ich auch ein Mensch, der an der einen oder anderen Stelle in seinem Leben trostlos war, trostlos ist und trostlos sein wird. Dann bin ich auch jemand, der mit seinem eigenen Leben, mit seinen eigenen Enttäuschungen und mit seinem eigenen Unglück nicht alleine fertig wird. Wenn ich jemand wäre, der mit seinem Leben selber alleine fertig wird, Wenn ich jemand bin, der einfach keinen Trost bedarf, dann wäre die Frage, was gebe ich dem anderen eigentlich? Ich gebe ihm auf jeden Fall etwas, was ich selber nicht brauche. Echter Trost setzt voraus, dass es eigentlich keine zwei Gruppen gibt. Dass es nicht die einen gibt, die getröstet werden müssen, und die anderen, die trösten. Sondern dass es eigentlich nur eine Gruppe gibt. Von trostsuchenden Menschen, von Menschen, die Trost brauchen. Und das sind die Menschen, die trösten. Das sind die gleichen. Zum Trösten brauchst du nicht zuallererst gute theologische Erklärungen, die frömmsten Worte und die besten Antworten. Was dich und was mich zum Trösten befähigt, das ist der Trost Gottes, den wir empfangen haben. Anders gesagt, es ist gerade unsere Schwachheit, unsere Verletztheit, unsere Ohnmacht und unsere Unfähigkeit, mit unserem Leben allein fertig zu werden. Es ist dieser Trost, den wir selber brauchen. Es ist die Erfahrung, getröstet zu werden, die es uns ermöglichen, dass wir andere trösten. Das macht übrigens auch diesen Gott zum Gott allen Trostes. Nicht, weil Gott der allmächtige, allwissende Planer im Himmel ist, sondern weil er Gott am Kreuz ist. Weil er die Schwachheit, die Verletzlichkeit, die Ungerechtigkeit und Ohnmacht selbst in seinem Sohn Jesus Christus erträgt. Und zwar ohne Opiate und ohne Vertröstung. Deswegen ist er der Gott allen Trostes. Ich denke daher, das Trösten beginnt nicht damit, dass ich dem anderen aus seinem Leid herausführe, sondern Trösten heißt zuerst, ich folge dem anderen. Ich folge dem anderen hinein in sein Leid, auch in seine Verzweiflung. Im Trösten, da trete ich nicht von oben als der große Retter zum anderen heran, sondern im Trösten stelle ich mich an die Seite des anderen. Ich stehe neben ihm. Und solche Situationen können dazu führen, dass wir vielleicht gemeinsam einen Weg herausfinden. Vielleicht fallen uns keine perfekten Antworten ein, aber vielleicht finden wir gemeinsam Worte, mit denen wir weiterleben können. Vielleicht auch Worte aus der Bibel, die ich nicht ins Tal des Leides als perfekte Antworten hineingeschmissen habe, sondern die ich mit dem anderen erst finden muss, die ich mit dem anderen prüfen muss, von denen ich mit dem anderen schauen muss, ob sie uns herausziehen, ob sie uns tragen. Echter Trost lebt davon, dass das Leid, der Schmerz und auch die Klage des anderen nicht überdeckt werden. Echter Trost beginnt damit, dass man das Leid, die Klage, den Schmerz des anderen gerade erträgt. Der Apostel Paulus hätte das Imitatio Christi genannt, die Nachahmung Christi. Paulus hätte gesagt, im Ertragen des Leid des anderen werden wir Christus ähnlicher. An jeder trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Der Mensch ist ein trostbedürftiges Wesen. Ich bin ein trostbedürftiges Wesen. Ich brauche andere Menschen, die mir beistehen, die mein Unglück und mein Leid hören, auch wenn es manchmal schrecklich ist, die es mit mir tragen, weil ich ein Mensch bin, der mit seinem eigenen Leben und dem Unglück darin nicht alleine fertig wird. Ich brauche diesen Gott. Ich brauche den Gott allen Trostes, der mich gerade in meinem Leid bewahrt, der sich zeigt, der mit mir leidet und mich rettet. Und ich denke, das sind nicht Sätze, die nur für die gelten, die Trost brauchen, sondern ich denke, das sind die Sätze, die man auch und gerade zu sich spricht, wenn man jemand anderen trösten will. Ich bin ein trostsuchender, trostbedürftiger Mensch. Gerade dann, wenn ich versuche, dich zu trösten. Der Apostel Paulus schreibt seine großen Worte vom Gott allen Trostes an die Gemeinden in Korinth, die mittlerweile relativ wenig von seiner Theologie, vor allem relativ wenig von seiner Theologie des Kreuzes halten. Aufgrund einiger neuerer Missionare hat sich eher die Hoffnung auf ein etwas triumphalistischeres Glaubensleben durchgesetzt. Der Apostel Paulus hat daher ganz schön an Ansehen verloren, wird für schwach gehalten und die Leute zweifeln an seiner Berufung zum Apostel. Es sind Gemeinden, die vielleicht denken, dass das neue Leben in Christus vor allem ein Leben ist, das genau diejenigen Situationen nicht kennt, in denen man des Trostes bedarf. Dem hält Paulus entgegen, dass ein Leben mit Christus ein Leben aus dem Trost Gottes ist, weil es auch ein Leben ist, zu dem Ausweglosigkeit, Leiden, Verzweiflung und Todesangst gehören. So ein Leben lebt zumindest der Apostel Paulus. Und gerade in einem solchen Leben hat er den Trost Gottes erfahren. Denn Gott ist der Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir auch andere trösten können, die in Bedrängnis stecken. Und zwar genau mit dem Trost, mit dem wir selbst getröstet werden durch Gott. Ich glaube, als Christinnen und Christen sind wir immer unterwegs als trostsuchende Menschen, als getröstete Menschen und als tröstende Menschen. Ich würde sagen, wir sind immer tröstende Getröstete. Und wir sind immer getröstete Tröstende. Amen.
Was auch immer euch jetzt durch den Kopf gegangen ist während dieser Predigt, wir wollen jetzt gemeinsam ein Gebet des Trostes sprechen. Das heißt, ihr sprecht nicht, ich spreche für euch, aber wir wollen gemeinsam beten. Und wir wollen all das, was euch auch durch den Kopf gegangen ist, was euch bewegt hat, dass ihr in dieser Zeit das vor Gott hinlegen könnt. Und ich bitte euch, dazu aufzustehen. Gott, du bist der Gott allen Trostes. Und du weißt, was jedem Einzelnen, jeder Einzelnen jetzt hier durch den Kopf und durchs Herz gegangen ist. Du siehst die Momente, die uns eingefallen sind, wo wir selber Trost brauchen. Du siehst die Dinge, die uns schwer auf der Seele liegen und die uns zu schaffen machen. Du siehst das, was uns ratlos macht und wo wir uns hilflos fühlen. Und all das legen wir jetzt vor dich hin. Wir geben es in deine guten Hände und bitten dich, dass du uns Trost gibst, dass du uns in deine Arme schließt und tröstest, dass du uns neuen Mut schenkst, neue Hoffnung und neuen Glauben. Und wir bitten dich auch, dass wir festhalten können daran, dass unser Glaube schon Trost enthält, dass in unserem Glauben wir Trost finden können, keine billige Vertröstung, sondern echten Trost, auch über alle unsere Fragen und Zweifel und über alles Schwierige hinweg. Und wir bitten für die Menschen, die jetzt ganz anders noch als wir, aber auch in sehr krassen Situationen leben. Da, wo jetzt Kriege sind, da, wo Verfolgung ist, da, wo Hunger ist, da, wo Naturkatastrophen sind. Herr, es gibt so viel in unserer Welt, wo dein Trost so nötig ist. Und wir beten, dass Menschen Trost erfahren, dass Menschen dir begegnen, dass Menschen einfach merken, dass du der Gott des Trostes bist. Und wir wünschen es uns auch, dass wir selber zu Menschen sind, dass wir selber Menschen sind oder zu Menschen werden, die trösten können, weil wir wissen, wir brauchen auch Trost. Lass uns da auch offen sein, ehrlich sein und wirklich bereit sein, uns an die Seite zu stellen, uns einzulassen auf die Not und die Schwierigkeiten der Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und so bitte ich dich für uns alle einfach insgesamt, Herr, erbarme dich. Du Gott des Trostes, gib uns deinen Trost und deinen Frieden. Amen. Ihr dürft euch gerne nochmal hinsetzen. Wir haben jetzt eine Zeit der Anbetung. Eine Zeit, Lieder zu singen. Und ich finde, es ist einfach schön auch, wenn man Trost braucht und merkt, das Herz ist zerrissen. Das kann manchmal total helfen, dann auch zu singen oder einfach Lieder zu hören, Texte zu hören, die Zuversicht und neuen Mut vermitteln.
dunkelsten Tagen hast du mich getragen in meinem tiefsten Tal. Bist du in deiner Liebe bei mir geblieben? Das Wort direkt am Anfang, eins mit Gott, dem größten Herrn. Die Pracht verborgen in der Schöpfung und durch Christus nun zu sehen. Oh, wie schön dieser Name ist, oh, wie schön dieser Name ist. Wie schön dieser Name ist, der unvergleichbar ist. Oh, wie schön dieser Name ist, der Name Jesus. Den Himmel wolltest du nur mit uns, so brachtest du Jesus ihn her. Die Schuld war groß, die Liebe größer, oh, nichts trennt uns jemals von dir. Oh, wie herrlich der Name ist, oh, wie herrlich der Name ist, der Name Jesus Christus, Herr. Oh, wie herrlich der Name ist, der unvergleichbar ist. Oh, wie herrlich der Name ist, der Name ist, der Name Jesus. Oh, dein Name ist so herrlich, Herr. Der Tod hat verloren, zerrissen der Vorhang, und Sünde und Grab schweigen vor. Bye. wirklich gibt. Ich bin gewiss, dass du liebst, wie ich kennst und mich liebst. Du bringst mich zum Lachen, machst, was mein Herz sieht. Du bringst mich zum Tanzen, meine Seele schrie. Ich atme auf in deiner Gegenwart.
Wir wollen jetzt zusammen das Abendmahl feiern. Und der König der Könige, der Fürst des Friedens und der Gott allen Trostes lädt uns dazu ein. Das heißt, jeder, der sagt, ja, ich glaube an diesen König, an diesen Friedefürst, an den Gott allen Trostes, ich habe eine Beziehung zu ihm, ist herzlich eingeladen, das Abendmahl zu feiern. Wir feiern das an 1, 2, 3 Tischen und in der Art, dass sich immer eine kleine Gruppe um den Tisch herumstellt. Es gibt so eine ungefähre Zahl von 10 bis 15 Leuten. Habt keine Sorge, wenn die Gruppe schon da steht, kommt ihr beim nächsten Mal dran. Ihr dürft auf jeden Fall sicher sein, dass jeder, der Abendmahl feiern möchte, das Abendmahl bekommt. An diesem Tisch hier vorne gibt es auch glutenfreies Brot. Wenn also jemand sagt, ich muss darauf achten, kommt bitte gerne dorthin. Bevor wir die Einsetzungsworte gleich hören, wollen wir noch ein Lied singen. Deswegen sagte ich, bleib da. Ein Lied, das uns einstimmt auf das Abendmahl und das uns auch nochmal bewusst macht, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin.
Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Thank you. schon seit langer Zeit mit mir das Beste nur im Sinn. Warum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin?
In der er verraten wurde, nahm der Herr Jesus das Brot. Er dankte Gott, brach das Brot in Stücke und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut das zu meiner Erinnerung. Ebenso nahm Jesus nach dem Essen den Becher und sagte: Dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott durch mein Blut mit den Menschen schließt. Tut das zur Erinnerung an mich, so oft ihr aus diesem Becher trinkt. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus diesem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und nun schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der ihn vertraut.
Ich habe mich erinnert an diese alten Worte, so sind die vielen jetzt ein Leib. Ich finde das ein wirklich altes Deutsch. Aber wir alle, die wir jetzt dieses Abendmahl miteinander gefeiert haben, Brot und Saft geteilt haben, wir gehören zusammen. Und das ist auch eine Stärkung und eine Ermutigung, die ihr mitnehmen dürft. Wir wollen das jetzt gemeinsam auch noch einmal ausdrücken, indem wir das Vaterunser zusammensprechen. Und dazu steht bitte auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. In Ewigkeit. Amen. Setzt euch noch mal kurz, bitte. Bisschen Bewegung noch. Ich lade euch noch ein. Nutzt die Gemeinschaft. Genießt den Kaffee, den Tee oder den Saft. Unterhaltet euch. Lasst einander teilhaben an dem, was euch beschäftigt. Ich lade euch aber auch ein zu einem persönlichen Wort des Trostes, des Gebetes, der Ermutigung, des Segens. Hier vorne sind gleich Mitarbeitende, die Zeit haben für dich und dir das gerne zusprechen. Oder, wir haben das gehört in der Predigt, Trost und Seelsorge ist irgendwie zusammengehörig. Wer sagt, ich möchte etwas mehr Trost, ich brauche etwas mehr Trost oder ich habe so ein Thema, da brauche ich ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Gespräch. Hinten am Seelsorgetisch gibt es auch jemanden, der Zeit hat für dich. Lukas Haug wird uns noch den Segen zusprechen und ich sage euch schon, ich wünsche euch einen schönen, sonnigen, gesegneten Sonntag. Zum Segen nochmal bitte aufstehen, genau.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.